Ja, ich bin heute gern wieder zu euch gekommen. Ja, ich kann sogar sagen, die Bahn hat jetzt sogar den Zug für mich eingerichtet, dass ich immer pünktlich bin. Sonst bisher war es ja so, nur wenn die S-Bahn Verspätung hatte und auf meinen Zug gewartet hat, nur dann war ich ganz pünktlich oder sogar eine Viertelstunde eher da, sonst gerade so zum Anfang. Und jetzt fahren sogar zwei Züge von Rosenheim nach München. Der eine kommt von Salzburg, der andere von Kufstein. Und der von Salzburg, der fährt durch bis zum Ostbahnhof, ohne zu halten. Und so kann ich also, wenn es zu pünktlich ist, die S-Bahn immer erreichen. Deswegen war ich auch schon rechtzeitig hier. Nun schön, wir sind dankbar für das alles, was wir in der Bibel finden, für das, was uns Gott hat mitteilen lassen. Denn wir dürfen auch dort von Männern und Frauen lernen, die vor uns gelebt haben. Wir dürfen von ihnen lernen, von dem, was sie richtig gemacht haben. Wir dürfen auch von ihren Fehlern lernen, dass wir uns möglichst davon bewahren lassen. Und so möchte ich heute mit euch über einen Mann nachdenken. Über dessen Bericht in der Bibel bin ich sehr dankbar. Das ist der Prophet Elia gewesen. Ich möchte aber als erstes einen Text aus dem Jakobusbrief lesen, in dem von ihm die Rede ist. Und zwar lese ich Jakobus 5, die Verse 17 und 18. Ja, Jakobus 5, 17 und 18. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals, und der Himmel gab den Regen, und die Erde brachte ihre Frucht. Ich finde es einmal so wichtig, dass hier von Elia gesagt wird, dass er ein Mensch wie wir war, damit wir nicht auf die Idee kommen, naja, was die Bibel dort erzählt von diesen Männern, man hat andere Leute, es kann bei uns ja nicht so geschehen. So ist also nicht. Aber sagt mal, was ich jetzt hier gelesen habe, ist das nicht etwas sehr Sonderbares? Elia betete, dass es nicht regnen sollte. Ich glaube nicht, dass von euch schon mal jemand darum gebetet hat, dass Gott eine Trockenheit schickt, dass er nichts wachsen lässt und eine Hungersnot entsteht. Nicht wahr? Darum beten wir doch nicht. Im Gegenteil, wir beten doch darum, dass Gott rechtzeitig Regen schenkt, dass Feld und Garten etwas wachsen kann. Wie kann man sich das vorstellen? Wie konnte denn der Elia auf die Idee kommen, darum zu beten, dass es nicht regnen sollte und das nicht bloß 1 Jahr, 3,5 Jahre lang? Ich denke, wir können uns das nur so vorstellen. Es war ja die Zeit, als die Isabel regierte mit ihrem Mann, mit dem Ahab, und dafür sorgte, dass die Leute den Baal und die Aschera anbeteten. Und sie hat ja die Menschen dazu gezwungen, sogar die verfolgt oder gar umgebracht, die das nicht machen wollten. Und so mag sich Elia gefragt haben, was muss denn wohl geschehen, dass das Volk aufhört, der Isabel zu gehorchen? Was muss denn geschehen, dass es den Menschen deutlich wird oder gar dem Königshaus mit, dass das Gebet zu Baal und Aschera doch unsinnig ist? Es ist halt wirklich so. Die Menschen danken Baal dafür, den sie sich ausgedacht haben, und Gott ist doch so gütig, dass er wachsen lässt. Aber das muss doch wohl anders sein. Ja, nun gab es ja in der Zeit des Elia noch nicht die ganze Bibel, die wir haben. Aber immerhin, das, was im Buch der Richter erzählt wird, das kannte ja wohl auch Elia. Und so wusste er doch. Es ist immer wieder so gewesen, wenn das Volk abgewichen war und Götzen anbetete, dann ließ Gott Feinde kommen, dann geschahen schlimme Dinge. Und diese schlimmen Dinge haben doch den einen oder anderen zur Umkehr bewegt. Und damit hatte eigentlich Elia etwas erkannt, was auch heute immer wieder geschieht. Es ist oft so, wenn es einem Menschen gut geht, ich war, wenn er viel verdient, das Auto rollt und so weiter, und man spricht dann vom ewigen Leben, dann sagt dieser Mensch vielleicht, ach, ich freue mich über dieses Leben, das will ich jetzt nur genießen. Manch einer ist wirklich erst ansprechbar, wenn es ihm nicht mehr gut geht. Ich vermute fast, dass ich das auch schon erzählt habe von einer Frau im Erzgebirge. Ihr Mädchen wollte mal mit ins Nachbarhaus gehen zum Religionsunterricht. Da hat diese Mutter sie verboten. Nein, damit haben wir nichts zu tun, da gehst du nicht hin. Und dann wurde diese Frau sehr krank. Sie bekam die MS, also die Multiple Sklerose, konnte nur schwer laufen. Ihr Mann blieb nicht mehr bei ihr, er sagte, eine kranke Frau kann ich nicht gebrauchen, ich will eine gesunde Frau nehmen. Ja, meine Frau half dann auch, dies und jenes zu machen. Und da war jene Frau ansprechbar. Da konnte ich ihr biblischen Unterricht geben. Und sie ließ sich taufen. Ging also einen Weg, zu dem sie nicht bereit war, als alles gut ging. Und dann, ja, ich habe sie, als ich dann weg war von dort, jedes Jahr mal besucht, weil sie in der Gegend lebte, wo mein Sohn ist. Und wirklich, manchmal hatte ich schon Angst, wenn ich hinging. Sie war ja so gestellt, sie konnte keine Hand mehr bewegen. Sich keine Fliege wegjagen, meinetwegen aus dem Gesicht, oder sich etwas aufdecken oder zudecken. Nur im Kopf konnte sie bewegen und sprechen. Dachte die Mama, ach, hoffentlich hat sie ausgehalten, jetzt im Glauben. Und es war so. Sie gab immer Grüße auf meine Frau und sagte ihr, ja, sage das. Durch sie habe ich Jesus kennengelernt. Aber durch sie bin ich zum Glauben gekommen. Wozu sie also in den Tagen, wo es gut ging, nicht bereit war, dafür war sie dankbar in dieser Not. Das etwa muss auch der Elia gemerkt haben. Es ist immer wieder so, ja dann, wenn Gott seinen Segen zurückzog, dann kam mancher doch zum Nachdenken. Und so ist ihm offensichtlich der Gedanke gekommen, ach Herr, lass es doch nicht regnen, wenn die Menschen doch nur Baal dafür danken und nicht dir. Lass sie doch merken, dass der Baalsdienst nichts bringt. So muss es wohl geschehen sein. Elia hat also nicht darum gebetet, weil er etwa sein Volk nicht lieb gehabt hätte, sondern im Gegenteil, weil ihm sein Volk so am Herzen lag und er darum gerungen hat, dass sie doch umkehren mögen, dass sie doch aufhören, Baal anzubeten, sondern den lebendigen Gott anbeten. Diese Liebe zu seinem Volk hat ihn dazu getrieben, dass er solche Gebete verrichtete. Ja, und dann, nach diesen 3,5 Jahren, war doch dieses wunderbare Erlebnis auf dem Karmel, nicht wahr? Er hat ja die Ältesten des Volkes dahin gerufen, sogar über den König hat er das ja dann gemacht. Und es war doch wunderbar, wenn er dort dem Volk so gezeigt hat, es hat doch keinen Sinn, beide anzubeten. Und der wahre Gott sollte dann eben Feuer schicken, damit das Opfer angenommen würde, damit das Volk sehen könnte, wer der wahre Gott ist. Ihr kennt das ja. Ich muss das Ihnen einzeln erzählen. Es muss ein wunderbares Erlebnis gewesen sein für den Elia, nicht wahr? Also das erlebte dort. Wie die Baalspriester umsonst dort gerufen, gebrüllt hatten, dass Baal Feuer schicken möge, was da nicht geschehen konnte. Und dann der lebendige Gott dieses Feuer geschickt hat. Und sogar das Wasser, was man hingeschüttet hatte, wurde natürlich mit verdunstet dabei. Das muss ein wunderbares Erlebnis gewesen sein, auch für die alle, die dort gewesen sind. Ja, es regnete also. Dann auch, dann kam das ja. Als das geschehen war, dann sagte sich ja wohl auch Elia, nun hat das Volk ja erlebt, wer der wahre Gott ist. Ja, müsste das nicht eigentlich auch auf den König und die Königin Eindruck machen? Wenn die das erfahren, was dort geschehen ist? Ja, er betete um Regen dann. Aber wie betet er denn? In 1. Könige 18 lese ich mal die Verse 42 bis 45. 1. Könige 18. Und da also vom Vers 42. Und als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Karmel und bückte sich zur Erde und hielt sein Haupt zwischen seine Knie und sprach zu seinem Diener: Geh hinauf und schau zu mir. Er ging hinauf und schaute und sprach: Es ist nichts da. Elia sprach: Geh wieder hin. Unser Diener ging wieder hin, 7-mal. Und beim 7. Mal sprach er: Siehe, es steigt eine kleine Wolke auf aus dem Meer, wie eines Mannes Hand. Elia sprach: Geh hin und sage Ahab, spann an und fahre hinab, damit der Regen nicht aufhält. Und ehe man sich's versah, wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind, und es kam ein großer Regen. Ahab aber fuhr hinab nach Jezreel. Im Grunde genommen ist das doch eigenartig. Man hätte Elia nicht einfach sagen können, wie wir es vielleicht gemacht hätten. Na gut, nun hat es leider nicht geregnet. Dieses wunderbare Geschehen auf dem Karmel ist gewesen. Jetzt liegt ja an Gott, nicht wahr, wann er Regen schicken wird. Aber nein, Elia betete darum. Er betete darum, dass Gott sich also nun auch zeigt in seiner Macht und in seiner Güte. In seiner Macht, wie er es auf dem Karmel gezeigt hatte. Und nun, dass es regnen lässt, das Volk doch wieder wahrnimmt und das Königshaus, es ist wahr. Nun lässt dieser lebendige Gott es wieder regnen. Ich weiß nicht, wie wir es gemacht hätten. Hätten wir so lange gebetet, bis der Diener sagte, ja, jetzt ist eine Wolke zu sehen? Vielleicht hätten wir einmal gebetet und dann wären wir getrost heimgegangen. Es ist ja im Allgemeinen so, wenn jemand zu uns sagt, dass wenn das erlebe ich, bete doch mal für mich. Das machen wir schon. Aber wie lange machen wir das? Wie oft machen wir das? Auch Schwester Reit hat mal erzählt, dass der Engel ihr sagte, ihr lasst den Arm des Herrn zu schnell wieder los. Ich glaube, das ist immer wieder unser Problem, dass wir im Gebet nicht ausharren. Es gibt ja so manche Beispiele dafür, dass jemand für einen anderen Menschen, vielleicht das eine Kind oder einen Ehepartner, Jahre und Jahrzehnte lang gebetet hat, bis dieser Mensch sich dann wirklich bekehrte. Möge es doch so sein, dass auch wir im Gebet bleiben. Wollen wir das von Elia lernen? Und wenn du jetzt an irgendwelche Menschen denkst, die dir am Herzen liegen, nimm dieses Anliegen mit nach Hause. Bete für diese Menschen weiter und lass dich nicht entmutigen, wenn da nichts geschieht. Nicht wahr? Das ist ja immer wieder so. Wir beten ja gern für jemanden, wenn der dann sagt, weißt du, ich habe angefangen, die Bibel zu lesen. Wenn wir merken, ja, da passiert etwas. Das ist schön für diesen Menschen, weil es zu beten, dass Gott ihn begleitet. Aber auch in der Zeit, wo noch nichts zu sehen ist, auch da wollen wir im Gebet bleiben und das von Elia lernen. Sicher hat auch Elia schon das erste Gebet, dass es nicht regnen soll, nicht nur einmal gebetet. Ich kann mir nur so vorstellen, dass er auch die Jahre hindurch darum gebetet hat und mit darum gebetet hat eben auch. Nicht nur, dass es nicht regnet, sondern dass das Volk doch nachdenkt deswegen. Dass man im Königshaus nachdenkt. Dass die Isabel das einsehen müsste. Es hat keinen Sinn, nur darauf zu drängen, dass Baal und Aschera verehrt werden. Das ist etwas, was wir also von Elia lernen wollen. Ja, und dann, wie ging das so weiter bei Elia? Jetzt lese mal 1. Könige 19, Vers 4. Er aber, als Elia, ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. So, jetzt lasse ich mal so ein bisschen meine Fantasie walten. Stell ich mir mal vor, ich wäre dort zu dem Elia gekommen, als er unter dem Strauch lag und sterben wollte, nicht wahr? Da sage ich vielleicht, Ach, guten Morgen, Elia. Schön, dass ich dich hier treffe. Was machst du hier? Wie geht es dir? Und Elia hätte mir geantwortet, was ich mache, du siehst doch, dass ich nichts mache. Ich liege einfach hier. Wie geht es denn, Elia? Ach, weißt du, furchtbar. Ich möchte sterben. Ich habe keine Lust mehr zu leben. Dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, aber Elia, was ist denn los mit dir? Du hast doch dieses herrliche Erlebnis gehabt auf dem Karmel. Was Schönes gibt es doch gar nicht, das, was du da erlebt hast. Wunderbar doch, wie sich Gott bezeugt hat. Das werden die weiterzählen im Volk, die das erlebt haben. Wie kannst du denn jetzt so denken, dass du jetzt sterben möchtest, nachdem du so herrliche Dinge erlebt hast? Und dann würde Elia mir wahrscheinlich antworten, naja, was hat es bewirkt? Die Isabel will mich umbringen. Ja, ich kann vielleicht noch entfliehen. So wird es wohl sein. Aber sie wird umso wütender sein. Es ist sie ja. Ja, die Baalspriester mussten sterben. Aber es ist kein Problem für sie. Die wird neue Baalspriester holen. Aus den Siedlern, woher sie stammt, dort von den Phöniziern. Und sie wird umso wütender sein. Umso mehr darauf drängen jetzt, wenn das Baal verehrt wird. Und Aschera. Ach, weißt du, ich habe jahrelang gebetet. Und wenn ich jetzt wieder höre, wie die Isabel reagiert, ich kann nicht mehr. Ja, dann würde ich vielleicht Emilia noch sagen, aber weißt du, das kann doch ganz anders sein. Wie wird das Volk gestärkt sein jetzt? Das wird ihnen doch Kraft geben, dem einen oder anderen, wenn sie hören werden, was dort auf dem Karmel geschehen ist. Und dann würde mir Elia wahrscheinlich wieder antworten, ja, du hast eine rege Fantasie, du kannst dir das vorstellen. Man hätte sich auch vorstellen können, dass das Volk schon vorher das beachtet hatte, was es doch wusste von dem lebendigen Gott, der unser Volk in das Land geführt hat. Ach, weißt du, die Isabel ist so mächtig. Ach, ich möchte sterben. Ja, was hättet denn ihr dem Elia gesagt? Na, was könnte man denn da noch anführen? Aber wisst ihr, ist doch schön, wir brauchen uns gar keine Gedanken zu machen, denn ein Engel kommt ja. Ja, manchmal habe ich früher schon gedacht, wenn ich jemandem eine Bibelstunde gegeben habe und da fiel keine Entscheidung für Jesus. Ja, was kann man den Leuten noch sagen? Wie könnte man sie noch sagen? Dachte ich schon manchmal so, wenn ein Engel käme, weil der wüsste doch, was die Menschen brauchen. Allerdings, ob das was bewirkt hätte immer? Ja, Gott hat uns dazu auserwählt. Wir können den Menschen sagen, worauf es ankommt. Wir können dasselbe sagen, was die Engel sagen würden. Und sie haben auf Jesus nicht gehört, haben ihm widersprochen, sind ihm nicht nachgefolgt. Aber nun, trotzdem ist es schön, jetzt kommt ein Engel. Wollen wir mal sehen. Wird er eine tolle Bibelstunde halten? Was hat denn der nun dem Elia gesagt? Wollen wir doch mal sehen jetzt, welche Bibelstunde der Engel gehalten hat. Ich lese weiter in 1. Könige 19, 5 bis 8. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um. Und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und nun sagt man, was ist denn da los? Ja, da denke ich nun, der Engel wird so dem Elia so eine richtige Bibelstunde halten, ihn stärken. Was hat der Engel ihm gesagt? Gar nichts, was der Bibel erzählt. Hat ihm nur zu essen, zu trinken gegeben. Tja, Gott wusste nämlich, was Elia braucht. Der Elia war körperlich erschöpft. Ich meine, man kann das in wenigen Minuten lesen, was dort so berichtet wird in der Bibel. Aber das Erleben hat länger gedauert. Einmal schon, na gut, den Karmel besteigen, einen Berg besteigen. Kostet ja schon Kraft. Dann haben wir nicht ausgehalten dann. Er hat dem Volk diesen Vorschlag gemacht. Man sollte also zwei Stiere bringen und töten. Die musste ja geholt werden. Ja. Da verging ja wieder Zeit. Da ließ er auch noch Wasser holen, was man dann auf das Opfer schütten sollte. Ja, der Altarbau aus Steinen dort war ja auch anstrengende Arbeit. Da ist viel Zeit vergangen dabei. Und dann, als es dann geregnet hatte, ja, dann steht ja auch noch, und die Hand des Herrn, das war noch Kapitel 18, Vers 46, und die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seine Lenden und lief Ahab hin, bis er kam nach Jezreel. Also, Elia hatte körperlich was geleistet. Dass der jetzt kaputt war, wie wir so sagen würden, dass er Hunger und Durst hatte, ist verständlich. Ach, doch gut, dass ich nicht dort gewesen bin. Ich hätte den Elia ganz falsch behandelt. Gott wusste, der Elia braucht was anderes. Der braucht erstmal körperliche Stärkung. Ja, gut, dann auf dem Horeb hat Gott ja auch dann zu ihm gesprochen. Ich glaube, auch das kann uns etwas sagen. Es kann ja sein, dass auch wir durch irgendeine Stimmung gehen. Es muss ja nicht immer gleich sein, dass wir sterben möchten, aber dass wir irgendwie entmutigt sind. Vielleicht sitzen wir da und grübeln darüber. Man sollte da nicht einfach untätig da sitzen und grübeln. Ja, man sagt ja auch manchmal, man muss über eine Sache erst einmal eine Nacht schlafen. Und ich denke, die Wirkung ist auch wirklich dabei eben, wenn man geschlafen hat, dass man ausgeruht ist wirklich auch körperlich. Da wird man besser mit den Dingen fertig, als wenn man müde, abgespannt ist. Ich habe das selbst schon erlebt, dass ich irgendwie etwas unheimlich bekümmert war am Abend und am nächsten Tag empfand ich dann, naja, freilich, es ist nicht schön, aber es geht schon irgendwie weiter. Also wir sollten das einmal beachten wirklich, dass auch unser Körper die nötige Behandlung braucht. Auch Essen, Trinken, auch die nötige Ruhe ist notwendig. Man kann da manchmal Fehler machen. Ich denke auch an eine Schwester in einer Gemeinde, die war nervlich sehr stark belastet und manchmal meinte sie, dass sie innere Stimmen hörte. Sie sah das an, dass sie von Satan da belastet wird. Aber wie gesagt, sie war nervenkrank. Es war eine treue Adventistenfamilie, hat nie okkulte Dinge betrieben. Wir waren uns alle einig darin, das sind einfach nervliche Belastungen. Aber wenn das so kam, da hat sie stundenlang in der Nacht in der Bibel gelesen und im Gesangbuch gelesen. Ich sag's mal jetzt so, ich mag es so zu sagen. Wenn sie nach einem Kapitel in der Bibel eine Schlaftablette genommen hätte, das wäre besser gewesen für sie. Ja, ihr versteht das, dass ich nicht gegen Bibel lesen bin. Aber wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr in der Nacht stundenlang in der Bibel gelesen hättet oder im Gesangbuch? Würdet ihr euch dann am Morgen frisch fühlen und rüstig? Nicht wahr? Die Schwestern, denken wir daran. Die Behandlung unseres Körpers ist auch etwas, das auch seine Auswirkungen haben kann und oftmals auch hat für unser geistliches Leben. Aber dann, Elia hatte dort gelegen und dann im Auftrag des Engels ist er dann losgegangen. Er sollte nicht dort liegen bleiben. Da sehen wir auch wieder etwas, was wichtig ist für uns. Wenn man irgendwie bekümmert ist und nur da sitzt und drüber grübelt, wird das nicht besser. Etwas tun ist oft so wichtig. Ja, schon ein Spaziergang kann hilfreich sein. Oder mal einen Brief schreiben und dann sich mit etwas beschäftigen, was uns hilft. Es ist leider so, nicht wahr? Wenn man irgendwie traurig gestimmt ist, dann hört man vielleicht am liebsten auch Musik, die dazu passt. Aber das hilft uns nicht weiter. Man sollte dann gerade etwas anderes anhören. Meinetwegen Musik, wenn man das hat. Etwas, was freudig ist, was uns da hilft. Oder etwas lesen, was uns irgendwie auf andere Gedanken bringt. Es gibt drei Bücher, die sind vor Jahren mal rausgekommen bei uns. Das war nur für Jungfräune gedacht. Und Wieder scheint die Sonne heißen die. Also mit dieser, habt diese drei Bände. Ja, sie sind an sich wohl für größere Kinder geschrieben, aber ich gestehe, ich lese sie auch gern. Und Wieder scheint die Sonne, wird etwas erzählt, mit einem schönen Schluss immer wieder. Ich habe auch mal einer Schwester geraten, die auch nervlich belastet ist, dass sie sich die Bücher anschaut und sie hat es gemacht. Und hat mir auch erzählt, dass es ihr gut tut, wenn sie darin liest. Also wirklich, nicht einfach da liegen bleiben, was Elia vielleicht gern getan hätte. Er ging also. Er ging dorthin, wohin Gott ihn geführt hat. Und dann, was hat er dort erlebt? Es ist wieder 1. Könige 19, von Vers 13 fange ich an zu lesen. Oder ich fange in der Mitte des Verses an, beim neuen Absatz. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach: Ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert. Denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Und Vers 18: Und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Ach, diese letzten Worte, die werden dem Elia wohlgetan haben. Er war also gar nicht der Einzige, wie er es da dachte. Na, eigentlich musste er da schon wissen, dass er nicht der Einzige war. Er hatte nämlich, bevor das Volk auf dem Karmel war, den Obadja getroffen, den Hofmeister des Propheten, des Königs Ahab. Und er hat ihm ja erzählt, dass er je 50 Propheten Gottes an zwei Orten versteckt hat und sie versorgt hatte. Aber daran hat Elia nicht gedacht in dem Moment. Er dachte nur an sich jetzt. Er hat ja auch keine Gelegenheit, mit anderen zusammenzukommen. Er war allein ja gut bei der Witwe in Zarbat, war er dort in diesen Jahren, hat ja dort Wunderbares erlebt. So kam er sich doch allein vor. Es muss ihm wohlgetan haben, als Gott ihm gesagt hat: Du bist doch gar nicht der Einzige. 7000 sind es im Volk, die den Baal nicht verehrt haben. Ja gut, 7000 vom ganzen Volk sind nicht allzu viel, aber immerhin doch eine schöne Schar, nicht wahr? Es wird auch diesen 7000 oft so gegangen sein, dass sie allein standen. Vielleicht hat auch da manch einer gedacht, dass er der Einzige ist, der Baal nicht anbetet. Aber wir erfahren das nicht mehr. Aber seht, Geschwister, wie dankbar können wir sein, dass wir wissen, wir stehen nicht allein. Es ist schon mitunter gar nicht so einfach, wenn man ein Gemeindeglied weit weg wohnt von der Gemeinde, dass es gar nicht in den Sabbat kommen kann oder dergleichen mehr. Natürlich Verfolgungszeiten erst recht, wo Gläubige allein sind. Wollen wir doch dankbar sein, dass wir die Gemeinde haben. Ich glaube, wir können das gar nicht genug schätzen. Diesen Segen, der darin liegt, dass wir miteinander über das Wort Gottes nachdenken, dass wir einander ermuntern können, vielleicht auch mal ermahnen können, ja, dass wir miteinander auf diesem Weg sind mit Jesus Christus. Dafür wollen wir von Herzen dankbar sein. Und auch Gott hat hier das so gemacht, was ich gerade sagte. Nicht untätig bleiben. Er hat dem Elia Aufträge gegeben. Hat also nicht gesagt: Naja, nun leg dich mal hier hin und denk nach darüber. Nein, er hat ihm Aufträge gegeben. Und so musste also Elia wieder unterwegs sein. Ja, Gott hat auch dafür gesorgt, dass das Volk nicht ohne einen Propheten war, danach, wenn er den Elia zu sich genommen hatte. Und sicher doch, dass dem Elia wohlgetan, er ist sicher dann auch dem Elisa zum Segen geworden. Elisa hat es ja sowas ausgesprochen dann, als Elia in den Himmel gefahren war. Der Dienst des Elia durfte weitergehen, solange er noch auf Erden leben sollte. Gott hat ihn also auch herausgeholt aus diesem Verzagtsein. Nun, ich meine, was wir aus dieser Botschaft mitnehmen wollen, ist also auch einmal dieser Rat, was ich schon vorhin sagte. Sorgen wir auch dafür, dass unser Körper die Behandlung bekommt, die er braucht. Körperliche Erholung, rechtes Essen, Schlaf, all das ist notwendig. Darauf wollen wir immer wieder sehen. Dann zum anderen, lasst uns froh und dankbar sein für die Gemeinschaft, die wir haben. Lasst uns diese Gemeinschaft pflegen und einander so zum Segen werden. Und dann, lasst uns auch betätigen. Auch dann, wenn wir einmal geistlich müde werden, wenn uns etwas begegnet, was uns belastet, wollen wir nicht einfach uns dann niederlegen und nur klagen und jammern oder mutlos sein. Lasst uns auch dann etwas tun, auch weiterhin, und weiterhin dem Herrn vertrauen, dass er uns führt, dass er hier alles wohl macht. Aber ich denke, wenn von dem Elia sogar das erzählt wird, dass er eben auch innerlich müde war und sterben wollte. Was sagt die Schrift? Elia, ein Mensch wie wir. Dann kann es auch heute Menschen so gehen, die vielleicht auch hart gearbeitet haben und mutlos werden. Vielleicht hat jemand viel unternommen, um anderen von Jesus zu erzählen. Und wenn man dann so erlebt nicht war, dass die Menschen nicht wollen, dass sie doch andere Wege gehen, dann ist schon die Gefahr da, dass man müde und mutlos wird dabei. Ja, Buchevangelisten gibt es ja bei uns im Lande ja kaum noch. In Österreich gibt es noch etliche. Auch für die können, an die können wir denken. Und da kann es sein, dass manch einer mutlos wird. Wir mögen an Prediger denken, die sich auch Mühe geben, Gemeinde zu führen, aber nicht bloß die Gemeinde zu führen, auch andere in die Gemeinde zu führen. Oder sonst, jeder in der Gemeinde kann es sein, der mitwirkt, nicht wahr? Für Jesus auch da sein will und für ihn mitwirkt. Und es kann schon sein dann, dass wir müde werden, wenn wir erleben, es passiert da nichts. Wollen wir immer wieder auch für solche Menschen beten. Denn, wie gesagt, wenn ein Elia müde werden konnte, dann brauchen wir uns darüber zu wundern, wenn es auch uns mitunter so geht. Beten wir doch getrost immer wieder für die und mit Eifer für die, die eben auch mitwirken. Beten wir so füreinander, dass wir mit frohem Herzen in dem Dienst Gottes bleiben, dass wir mit frohem Herzen sein Wort weitergeben. Und da, wo wir nicht das erleben, was wir uns wünschen, dann wollen wir das auch Gott überlassen. Aber dennoch, er ist da und er führt uns. Wollen wir dann auch das mitnehmen, mit Freuden und Ausdauer beten für Menschen, die uns am Herzen liegen. Elia, ein Mensch wie wir. Möge es doch aber so sein, dass auch wir Menschen wie Elia sind. Das heißt ihm wiederum, so für andere beten, Jahre immer wieder, dann tun, was Gott uns aufgetragen hat. So dürfen wir auch unter seinem Segen leben. Amen.